23 Gaza people. And now in season 7. Presented by Fruits. Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 7 ist Thomas Labenbacher, Gründer und CEO von Assetera, der regulierten Handelsplattform für digitale Wertpapiere. Lieber Thomas, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Sehr gerne, danke fürs Dasein.
Viel Neuland für mich, ich freue mich auf dieses Gespräch. Das ist sehr, sehr spannend. Das Assetera, was ich denn in den letzten Wochen immer wieder gelesen habe, danke, dass du bereit warst, dann auch so schnell hier vorbeizukommen. Ich bin neugierig, aber es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast und da beginnen wir mit deinen Wurzeln. Du hast gesagt, du hast an der WU studiert, wolltest in der Finanzwirtschaft, bist aber dann woanders gelandet. Geh, erzähl mal kurz bitte.
Es war recht ein witziger Prozess, weil wir eigentlich nach dem Studium die Frage gestellt haben, möchte ich wirklich im Bereich Finanzierung, Finanzmärkte tätig sein, was ich auch studiert habe, oder vielleicht doch was ganz anderes, international tätig sein. Und ich habe dann bei einem namhaften österreichischen Institut auch den Handelsplatz gesehen, Optionshandel und 20 eher frustriert dreinsehende Personen, die hinter flimmernden Bildschirmen gesessen sind.
Hast du vielleicht den falschen Handelstag erwischt, oder?
Ja, vielleicht den falschen Handelstag, das falsche Unternehmen gesehen, aber am Ende des Tages habe ich gesagt, na, das wird mir zu fad werden grundsätzlich, und habe dann bei der AUA eben angefangen, mehr aus dem Grund international offen, weitläufig, spannender, und war eigentlich auch dann mit der Entscheidung zufrieden.
Und du warst Product Manager Europe bei der Austrian Airlines. Klingt leibend. Was macht man da? Ich kann mir es ungefähr vorstellen, aber eigene Worte bitte.
Die Kernaufgabe ist, für bestimmte Strecken das Produkt an sich und auch den Preis zu bestimmen und das auch mit den Verkaufsorganisationen in den Ländern abstimmen. Das heißt, ich war eben in Abstimmung mit italienischen Austrian Airlines Verkaufsorganisationen, die auch dann den Preis festgesetzt haben, um entsprechend auch Tickets zu verkaufen. Wir haben auch dann neue Strecken geplant und auch entsprechend Wien-Kharkiv war eine davon, wo ich auch als Projektleiter tätig war, wo wir einfach neue Strecken geresearched haben, verstanden haben, wie viele Leute werden dort fliegen von A nach B, und haben dann immer eine neue Strecke entsprechend in den Markt gebracht.
Und das Ganze bei einem damals börsennotierten Unternehmen. Du bist dann in die Finanzbranche aber doch gegangen, GE Capital, glaube ich, als große Station. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
GE Capital ist ein fantastisches Unternehmen, und ich hatte das Glück, dass zu der Zeit, wo ich bei GE Capital tätig war, auch der Jack Welch in seiner Hochblüte war, und der hat eigentlich einen weltweiten Mischkonzern hervorragend gemanagt, und das war schon gewaltig. Und vor allem auch im Capital-Bereich, das in etwa 40% des gesamten Konzerns ausgemacht hat, hat er seine Philosophie von Quality Management, von Management Style, Soft Skills, Logik, bis runter in jede Firma, in jede Entity, in jedes Land gebracht. Das war schon bemerkenswert.
Da muss ich kurz unterbrechen. Ich bin ja eigentlich nicht affin dafür, Management-Literatur zu lesen. Ausnahme bestätigt die Regel, und die heißt Jack Welch. Ja, der hat super Bücher geschrieben, gewaltig.
Ja, ja, und vor allem auch die Dinge, die wir mitgenommen haben, da denke ich heute noch dran. Und zwar ist es auch natürlich für nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten auch zu verwenden, wie Do it the first time right, oder sind solche Dinge, die man halt, die man halt mitnimmt und dann auch vielleicht zur eigenen Philosophie und Denkweise macht.
Genau, super. Western Union Bank in den Nullerjahren, auch eine große Station, auch mit starker CEE Osteuropa-Tangente in deinen Aufgaben. Das war der Jahrhundertboom an der Wiener Börse. Bitte ein paar Erinnerungen an diese Zeit und zu deinem Job bei der Western Union.
Die Western Union war auch einer der ersten, die wirklich global in dem Fall Money Transfer verfügbar gemacht hat. Mhm. Das natürlich klingt jetzt als ein einfaches Produkt, war es aber im Detail nicht. Es war sehr spannend, weil natürlich auch sehr viel Marketing war, sehr viel Operations, sehr viel IT, Da war die Möglichkeit, zum ersten Mal eine globale Plattform im Backend-Thema rund um die Welt mit Verkaufsstellen, sprich Banken und anderen Agents auch möglich zu machen. Unabhängig davon, dass man natürlich auch den Leuten hilft, die Geld nach Hause schicken wollten, natürlich mit einem ethnischen auch Hintergrund. Und es war toll, weil wir waren dann im Jahr 2003, 2004 haben wir dann die Western Union Bank eigentlich von einer Filiale auf bis zu 50 Filialen in 2 Jahren gebracht. Und das war ich damals, haben wir noch Filialen gebaut. Das war ein toller Erfolg, den wir auch dann entsprechend feiern durften.
Mit Produkten, die super skalierbar waren, auch von der Dienstleistung her, glaube ich.
In dem Fall war es der Money Transfer, war unser Kernprodukt. Der hat uns auch mehr oder weniger über Wasser gehalten. Haben wir auch andere Finanzprodukte, die eben auch die Zielgruppe interessant finden konnten, entsprechend dann Stück für Stück gelauncht.
Ich bin schneller heute im Vorgespräch mit den früheren Stationen als sonst, weil ich länger bei Asetera bleiben will. Aber ich glaube, es ist wichtig auch für die Genese hin zu dem Produkt, wo wir dann landen werden. Nächste Station, die RBI, damals schon börsennotiert. 2007 bis 2012 warst du dort als Managing Director für Transaction Services. Bitte auch da.
Für mich war dann eigentlich nach Western Union war schon ein Thema, dass das Headquarter in Amerika war, auch bei G Capital war das so, und da wollte ich eigentlich, ich war auch bei Western Union 2 Jahre lang in Moskau tätig und kannte die Peripherie, wollte aber eigentlich auch dann mehr ins Zentrum, wollte eigentlich auch dann gestalten, mehr strategisch, mehr corporate sein, und habe für mich damals die erste Bank oder eben die Raiffeisenbank auserwählt, für mich als interessante Unternehmen, und bin dann bei der RBI gelandet, wo ich zu Beginn sehr viel auch in Russland tätig war, weil wir dort eine zweite Bank hatten, wo wir eigentlich daraus eine Transaction Bank machen wollten, also sprich mit Filialen damals noch, aber hauptsächlich Produkte, die nicht Kredit und nicht Sparprodukte waren, anzubieten. In diesen Ländern wie auch Russland war das auch sehr gefragt, und habe aber dann in Summe das Transaction Service, sprich alles, was nicht eben mit Krediten oder auch mit Sparprodukten zu tun hatte, über die 15 Länder, die wir auch damals als Bank hatten, auch gemanagt. Das war mehr eine Corporate Function, die klarerweise auch Effizienz und Project Management teilen von Best Practices, also sprich wirklich Corporate Management. Da lernt man auch kennen, wie Peripherie eigentlich schön und spannend sein kann. Wenn man bei der Peripherie ist, man klar am Kunden, ist man am Produkt, ist man am Impact. Also sprich, man kann wirklich auch, wenn man was macht, morgen sofort oder relativ schnell Impact sehen. Im Corporate-Wesen ist klar, ist es natürlich eher strategisch und mehr Ausrichtung für das Gesamtunternehmen.
Große Stationen, die Auer, GE Capital, Western Union, RBI kennt man natürlich in Österreich sehr gut. Die Fidor Bank ist dann ein spezialisiertes, kleineres Institut gewesen, glaube ich, unglaublich gut aufgestellt. Du bist in den 10er Jahren dort gewesen. Bitte auch da.
Das war eigentlich die zweite Bank, die mich abwerben wollte, weil eben Transaction Service, weil eben, wie kann man aus Transaction Service auch Produkte machen? Damals war das E-Money oder sprich E-Geld und die in Deutschland entstehenden E-Geld-Institute sehr interessant, die natürlich auch versucht haben, neben einer Bank Geld halten, Möglichkeiten für einen Kunden über eine Prepaid-Karte tatsächlich auch bezahlen zu können. Das waren neue Produkte, spannende Produkte, und die Fidor Bank war in dem Bereich eigentlich noch einen Schritt weiter. Die wollte das sogenannte Social Banking neu erfinden, das heißt auch über die damals entstehenden Social-Media-Kanäle auch die Kunden mit einbinden, gemeinsam Produkte auch zu researchen, zu verstehen, welches Produkt macht denn Sinn für uns als Zielgruppe und damit auch uns als Fidor-Bank den Auftrag zu geben, wie ein Produkt eigentlich auszusehen hat. Spannend. Wir haben dann auch sehr viele internationale Investoren in der Fidor-Bank gehabt. Wir haben auch dann die Fidor-Bank von einer, wie soll ich sagen, aus dem Social-Media-Bereich kommen, zu einer Digitalbank formiert. Und
also die dann Fintech-Pur dann eigentlich.
Eigentlich Fintech-Pur, waren ein wenig der Vorläufer auch von einer N26. Warum? Weil wir auch entsprechende License-Shelter-Modelle, also sprich also Haftungsschirm für andere Firmen, die keine Lizenz hatten, übernommen haben, da einfach auch neue Business-Modelle zu schaffen, zu unterstützen, auch die Vertriebskanäle zu stärken und zu ermöglichen, um einfach Geschäft zu machen.
Sehr lustig. N26 erwähnst du und B52. Ich habe da natürlich Musik, ich habe da ja Fluggeräte-Symbole, aber mit N26 schaut ja B52 fast schon wieder ganz anders aus. Ne? Die B52 Holding.
Ja. Der Punkt, es gab ja schon den weniger erfreulichen Bomber, es gab einen Drink.
Was genau, über den habe ich auch herumgeeiert jetzt, über das Fluggerät, genau.
Ja. Muss man erwähnen, weil wir wurden auch dann aufmerksam gemacht, dass wir doch vielleicht einen anderen Namen nehmen hätten sollen. Das war ein Arbeitstitel, den haben wir dann fortgeführt. Es war, wie gesagt, eine Holding, die grundsätzlich eine Bank kaufen wollte für 26 zweimal so gut oder eben Fiat und Krypto anzubieten für Bankprodukte, für Endkunden, was eigentlich N26 jetzt seit ein paar Monaten auch selbst macht, weil sie haben jetzt auch Krypto im Angebot und eben Fiat als Konto.
Lieber Thomas, ich ringe meinen Gästen immer Fachbegriffe ab, die für die Hörerinnen und Hörer erklären sollen, was im Gespräch da gerade gefallen ist, und ich bitte dich, das Wort Fiat ein bisschen zu erklären, außerhalb der Anwendung, wie man es mit Vierrädern kennt.
Ja, das ist ein absoluter komischer Begriff, eben selber auch nicht gekannt, obwohl ich aus der Bankindustrie komme. Aber man hat eben mit Kryptowährungen angefangen zu verstehen, was sind eigentlich dann Euro, Dollar, Pfund, und damit hat man einen Überbegriff für diese Währungen, für die relevanten, systemrelevanten Währungen, eben wie Euro, Dollar, Pfund, Fiat erfunden.
Okay, dankeschön. Und Livestrader habe ich auch noch gefunden. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Vehikel nahe der VC-Gegend, der VC-Welt, der Business Angels und so weiter. Wie hängt das dann mit B52 und letztendlich mit Assetera zusammen?
Die Livestrader ist ein Fintech-VC, einer der größten, hat sehr, sehr tolle Investments gemacht, nicht nur eben die Fido-Bank, sondern auch andere in Europa.
Okay.
In den Early Days. Und nach meiner Fido-Zeit bin ich eigentlich nahtlos dann bei der Livestrader als Partner an Bord gegangen, und wir haben einen der ersten Blockchain-Fonds gegründet, out of Singapur, um auch einerseits Banken die Möglichkeit zu geben, als Konsument von neuen Blockchain-Produkten auch hier die Möglichkeit zu haben, finanzierte Gesellschaften zu sehen.
Und aus der B52 wurde dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Assetera, über die wir jetzt ab jetzt sprechen werden. Es ist ein regulierter Handelsplatz. Es ist eine Plattform. Seid ihr eine Börse? Was heißt das reguliert in diesem Zusammenhang?
Reguliert heißt, dass wir nach dem MiFID, also sprich nach dem WACC in Österreich, eine entsprechende Wertpapierfirma sind. Wir haben auch eine sogenannte Registrierung nach dem Geldwäschegesetz für virtuelle Assets oder virtuelle Währungen auch beantragt, dass wir ein Belde bekommen dürften, und eben auch noch ein, zwei andere Themen, so dass wir nach außen hin einen entsprechenden, wir nennen es intern License Stack haben, dass wir mit der Technologie entsprechende Produkte auch egal welche, die jetzt im Bereich der Wertpapiere sind, auch launchen können.
Meines Wissens nach gibt es da sonst kaum Lizenzen, oder?
Es gibt einerseits, da müsste man jetzt ausholen, in Amerika, Gott sei Dank, da sagen wir, dass der Gary Gensler ist der Vorsitzende der SEC, der wenig Regulierung derzeit auf dem Plan hat. Das ist gut für Europa, weil Europa hat es geschafft, da zumindest eine Einigkeit auf der EU-Ebene zu haben. Man hat die MiCA für Crypto Assets, eine entsprechende Regulierung. Man hat eine neue Regulierung für digitale Wertpapiere, sodass man die auch tatsächlich auf der Blockchain handeln kann und auch das Clearing und Settlement auf der Blockchain basiert, entsprechend effizient und kostengünstig. Und da sind wir in Europa, muss ich sagen, Gott sei Dank sehr weit. Und auch für uns ist natürlich auch ein Vorteil, reguliert zu sein, nicht nur, weil wir aus dem Bereich kommen, das ist noch eine Hürde für andere IT-Gesellschaften, die versuchen auch eine entsprechende Finanzlizenz zu bekommen, aber am Ende des Tages ist für uns immer eines wichtig gewesen, dass wir eben keine Kundengelder angreifen und dass wir und die Lizenzierung eigentlich auch eine entsprechende Trust, eben ein Vertrauen für die Konsumenten darstellen soll, dass sie jetzt in Fachwörtern gesprochen, kein Counterparty-Risk haben, dass ihre Assets nicht weg sind, wenn vielleicht einmal der Assetera was passiert oder wenn es irgendjemanden gibt, der hier verbrecherische oder kriminelle Tätigkeiten ausüben möchte.
Also insofern, ihr seid eine Handelsplattform, ihr seid ein Regal mit digitalen Wertpapieren und so, ja. Also ich durfte eine Stromhändlerprüfung machen, nahe auch an einer EXA dran. Banken sind andere, ihr seid keine Bank, ihr seid eine Handelsplattform und für digitale Wertpapiere. Und ich denke, das gilt dann in der EU, nehme ich an, oder?
Genau, das ist eben für unsere Lizenz, sprich die Wertpapierfirma-Lizenz, haben wir jetzt notifiziert in EU und EEA, also sprich in 30 Länder ist unser Zielmarkt, unser Kernmarkt. Und ja, da freuen wir uns eigentlich auf die Umsetzung.
Und ihr habt auch Austausch mit der Finanzmarktaufsicht, habe ich gelesen in einem anderen Artikel dazu gehabt, im Rahmen einer Sandbox. Und da möchte ich dich auch noch fragen, was eine Sandbox ist für meine Hörerinnen und Hörer wieder. Bitte.
Die Sandbox ist eine hervorragende Einrichtung der FMA. Mhm. Die wurde nämlich, glaube ich, mit dem Finanzministerium und noch zwei anderen Organisationen in Österreich ins Leben gerufen, um Fintech-Firmen zu helfen, zu verstehen, ob ihr Geschäftsmodell tatsächlich eine Lizenz benötigt oder nicht. Mhm. Und wir haben das für uns eigentlich von Anfang an verstanden und gewusst und haben trotzdem auch die Sandbox, sind trotzdem in die Sandbox gegangen, um einfach auch hier mit der FMA einen Austausch zu finden, zu suchen und dass die FMA für uns als Sparringpartner uns hilft, wie wir tatsächlich unser Geschäftsmodell auch prozessual aufsetzen müssen, dass wir halt die notwendigen Prozesse und die notwendigen Policies in place haben oder auch haben, um tatsächlich reguliert entsprechend auftreten zu dürfen.
Wunderbar. Ich habe den Helmut Ettel, der seit 15 Jahren jetzt bei der FMA im Vorstand ist, zuletzt zu Gast gehabt und ja, der ist eigentlich mit dem österreichischen Markt und seiner Entwicklung da sehr zufrieden und schön, dass auch Innovation reinkommt über so Dinge wie ihr sie da macht. So, ich bin jetzt auf der Homepage, die wir natürlich auch verlinken werden, die assetera.com und leite mal für mich den Namen her. Assetera. Geht es da um eine neue Ära für Assets oder geht es da um Assetera, so wie einen ehemaligen Broker von etc.? Das glaube ich aber nicht. Es wird wohl. Wie kommt der Name zustande?
Es geht tatsächlich um Assets und es geht um eine neue Ära.
Okay.
In dem Fall Assets für uns, ja. In dem Fall sind für uns die Assets Vermögensgegenstände. Mhm. Das kann alles sein, es kann ein mobiler Vermögensgegenstand sein, es kann ein synthetischer Vermögensgegenstand sein, das ist komplett egal. Er muss nur entsprechend secured sein, sodass ich halt in einer neuen Ära auch neue alternative, neue Investmentprodukte für Anleger auch anbieten kann.
Mein geschätzter Kollege Robert Gillinger vom Börsexpress hat euch bereits interviewt. Ich habe das natürlich gelesen und er hat einen schönen Titel geschrieben, Türöffner für den privaten Kapitalmarkt. Auch da bitte ich dich ein paar Worte, in welcher Funktion ihr so ein Door-Opener seid.
Private Kapitalmärkte sind heute nicht technologisiert, nicht standardisiert und auch nicht professionalisiert. Das bedeutet, oder verglichen zu, was ist heute entsprechend schon am Markt oder was ist heute super funktionierend? Eine Wiener Börse als Beispiel, die auch schon über Jahre hinweg eine tolle Performance auch hat, ist ein sogenannter Public Capital Market. Ja. Und es gibt jetzt zum Beispiel für Assets, die eine Siemens, die vielleicht, oder Wienerberg ist ein guter Beispiel, eine Wienerberger, die jetzt an der Wiener Börse gelistet ist, kann aber auch andere Assets, Vermögenswerte eben über uns anbieten, tokenisieren und dann entsprechend auch zum Handel anbieten.
Zum Beispiel eine Anleihe oder so?
Eine Anleihe, es kann ein neues Fabriksgelände sein, es kann also alles, was tatsächlich greifbar ist oder auch secure ist. Also sprich, ich kann jetzt einen Picasso als Beispiel, wenn ich in Verblom bin, in einem entsprechenden Warehouse, kann ich genauso tokenisieren, um eben dann Assets oder eben diese Vermögenswerte, mobile, die ich sonst vielleicht nicht finanzieren kann, nicht monetarisieren kann, ich kann die auch teilweise monetarisieren, tatsächlich auch eben dafür eine Finanzierung für mich selbst, sprich eben die Monetarisierung oder eben eine Veranlagung, ein Investment für Anleger auch darstellen.
Also wenn ich jetzt mal laut denke, mit der börsennotierten Aktie, wo alle die Aktienanzahl, Dividendenausschüttungen und so, wird es, glaube ich, wenig Sinn machen, das zu tokenisieren zusätzlich noch, oder? Aus einem Eigenbestand für eine neue Zielgruppe vielleicht, aber da träume ich ein wenig. Aber eine Anleihe sind geschlossene Emissionen. Da gibt es, glaube ich, wir haben es im Vorfeld auch kurz besprochen, du hast das Beispiel Siemens gebracht. Was haben die da gemacht, Siemens?
Die Siemens hat eine Anleihe in dem Fall mit oder für 60 Millionen auf der Blockchain tokenisiert und hat das an institutionelle Anleger verkauft. Mhm. Und wir sehen es auch als Lighthouse für die Industrie in unterschiedlichen Segmenten, unterschiedlichen Sektoren, dass natürlich auch manche das kopieren und auch entsprechend der Siemens gleich tun wollen. Warum hat das die Siemens gemacht? Also sicherlich auch die offensichtlichen Vorteile der Blockchain. Die Blockchain hat seine neue Technologie, die distributed ist und die auch entsprechend Effizienzen in der Abwicklung, der Transparenz, in den Möglichkeiten, wie man Blockchain verwendet oder Technologie verwenden kann, einzigartig. Das ist eine tolle Sache und das ist natürlich auch die Grundlage von dem entsprechenden Token, die Siemens hier ausgegeben haben.
Und Siemens ist natürlich ein großer, großer Name, der da wirklich Nachahmer finden kann. Aktien, Anleihen, Fonds als Stichwort. Da kenne ich Fonds, die ich über den Dadat auch kaufen kann, über den geschätzten Broker, ihr seid was anderes. Warum sollte ein Fonds bei Assetera gelistet sein?
Man muss vielleicht die Bandbreite der Finanzinstrumente auch erwähnen, weil erstens sind wir entsprechend lizenziert, dass wir zum Beispiel eben Aktien, Bond, Anleihen, Fonds, Derivate, Zertifikate, unterschiedliche Finanzinstrumente nicht nur am Marktplatz anbieten dürfen, zum Kaufen, zum Verkaufen, sondern auch bei der Tokenisierung mit unterstützen dürfen. Okay. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, oder wir erklären es immer so einem Emittenten, der sagt, ich möchte gerne einen Token haben. Sagen wir, okay, bist nicht der Erste, Tokenisierung ist eine Möglichkeit, aber man muss ganz klar verstehen, wozu, welche Community oder habe ich überhaupt eine Community, die auch diesen Token kaufen würde? Und wenn ja, wie soll der Token entsprechend auch parametrisiert sein? Das heißt, muss ja auch entsprechend, ist eine Anleihe, sprich kriege ich eine Fixverzinsung oder kriege ich nur einen Genussschein? Also muss auch wie in der normalen Welt, würde ich jetzt sagen, also sprich über eine Wiener Börse, wenn ich jetzt so von Anleihen spreche, muss ich auch ganz genau wissen, welche Parameter entsprechend dieser Token haben soll und welche Community auch diesen Token kaufen soll oder wird. Wenn ich das nicht mitbringe, dann ist natürlich jetzt, zaubern können wir auch nicht im Sinne von, ja, ich mache einen Token und wie verkauft sich der? Also es ist eine ganz normale Vermarktung, muss man auch mit berücksichtigen, aber wie gesagt, die Effizienz im Kapitalmarkt ist eine Sache, es sind weniger Parteien in der Gesamtstruktur, also sprich von Anfang von eben der Platzierung oder von der Produktion bis hin zu der Verwahrung mit dabei, das heißt auch günstiger, weniger Kosten, aber auch mehr Kontrolle und vor allem auch Kontrolle für den End-User, der kauft und der verkauft, bieten wir eine Möglichkeit, dass er direkt bei uns ein Konto hat, also sprich er braucht kein entsprechendes Bankkonto und dann wie bei der Dada, dass er halt hier über unterschiedliche Financial Brokers gehen muss, sondern kann bei uns direkt Onboarding machen und kann eben dann losstarten, bei uns entsprechend Token kaufen und verkaufen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, weil natürlich heutzutage auch bei dem jüngeren Publikum, die wollen registrieren, live gehen und handeln. Da gibt es keine, ja.
Also für Aktien von nicht börsennotierten Unternehmen verstehe ich es. Für Anleihen, für Kunst ist, glaube ich, überhaupt auch aufgelegt eigentlich. Ja, das ist ja der Anwendungsbereich, dass man den irgendwie auch handelbar machen kann außerhalb von Hinterzimmern. Ne?
Ja, und es ist auch extrem interessant, wie viele Dinge passieren im Markt. Ja. Ja, und es ist, ich glaube auch, es ist ein Aufbruch. Es ist, wir reden immer von der Digitalisierung. Wir sind in einer Transformation, die kann jetzt 10 Jahre dauern, 20 Jahre dauern. Aber ich glaube, wir können dazu einen Beitrag eben leisten, dass wir hier die Digitalisierung auch vorantreiben. Mhm. Und ich würde auch den ganzen Real Estate-Bereich nicht vergessen. Da gibt es immens viele Möglichkeiten, weil natürlich auch mit den erhöhten Zinsen, mit den erhöhten Energiepreisen, mit Liquidität im Markt generell die ganzen Immobilienfirmen auch zu kämpfen haben. Das heißt, ich könnte heute aufgrund einer Liquiditätssteuerung 10% einer Immobilie oder eines entsprechenden Immobilienportfolios verkaufen, den Token listen lassen, zum Verkauf und Kauf anbieten und gleichzeitig, wenn ich meine, die Lage ist wieder besser wirtschaftlich, könnte ich zum Beispiel Token wieder retour kaufen. Das heißt, es ist für Firmen auch eine entsprechende Möglichkeit, einfacher und direkter natürlich auch mit einem Kapitalmarkt, in dem Fall vielleicht privater Kapitalmarkt, finde ich gar nicht schlecht die Bezeichnung, hier auch seine unternehmensspezifischen Strategien und Erfolge auch zu verfolgen.
Und ich glaube, im zukünftigen Investorenmix wird es auch immer wichtiger werden, dass man Token auch im Angebot hat, weil die Investorengruppen dazunehmen. Macht ihr die Tokenisierung selbst oder macht das über einen Partner?
Na, das machen wir über Partner grundsätzlich. wir sind und wir haben uns immer von Anfang an darauf eben spezialisiert und auch fokussiert, dass wir wirklich den Sekundärmarkt anbieten möchten.
Ja.
Das heißt, wer immer einen Token machen möchte, wer immer bereits einem Emittenten bei der Tokenisierung geholfen hat, das sind unsere Kunden auf der Seite des sogenannten Supplies, also sprich Angebot. Da sind wir draußen im Markt, da haben wir mit allen großen europäischen, wir nennen sie Tokenisierungsfirmen, die IT-Firmen, Verträge, da sind natürlich auch die Token, die bereits im Markt sind, bei uns auf der sogenannten Sekundärmarkt gelistet sind. Und auf der anderen Seite, was wir auch angegangen haben, dass wir mit Family Offices, mit Asset Managern, mit VCs, PE, aber auch Banken sprechen, dass wir hier die Investorenseite, sprich die Demandseite aufbauen. Uns ist sehr wohl auch bewusst, dass ein funktionierender Marktplatz auch eine Tiefe bzw. Liquidität benötigt. Wir sehen es derzeit so, und es war auch bei der ersten Börse so in Brüssel 1429, dass zuerst mal das Angebot gegeben war, bis dann natürlich auch mit einem ständigen Nachfrage-Angebot eine Spirale entstanden ist und dann natürlich auch neben normalen Produkten, die Commodities, auch dann eben Finanzinstrumente, synthetische Instrumente auch dann angeboten und gehandelt wurden.
Und für mich als Privatperson möchte ich da präzisierend noch nachfragen. Assetera kann ein Platz sein oder ist ein Platz, ich möchte das Konjunktivische da rausnehmen, wo ich quasi meine digitalen Wertpapiere, egal ob das jetzt Dinge aus der Kunst sind oder auch eine Anleihe oder einen Teil einer Immobilie über euch verwalten kann.
Genau, also für uns ist eigentlich am Ende des Tages der Vermögensgegenstand, sprich das Underlying für den Token, nicht so wichtig. Für uns ist der Kunde wichtig, dass er natürlich auch unterschiedliche Vermögenswerte, unterschiedliche Token auch bei uns verwalten, managen kann, kaufen kann und verkaufen kann. Also wir stellen tatsächlich eine Klammer für alle neuen alternativen Investmentprodukte dar, die auf der Blockchain ausgegeben worden sind. Und mit unserer virtuellen Asset Service Provider Registrierung schaffen wir auch, dass der Kunde, wenn er Bitcoin kauft, mir, dass wir ihm auch Bitcoin besorgen, dass er eigentlich ein Konto hat für alle unterschiedlichen Investmentprodukte, die auf der Blockchain als Token ausgegeben worden sind.
Na, das macht viel Sinn und da wollte ich letztendlich auch hin. Du hast die Liquidität angesprochen. Es ist sicher bei allen beginnenden Projekten das Thema schlechthin und auch bei bestehenden Projekten. Ich glaube, mit der Wiener Börse kannst du über stundenlang über Liquidität oder Nicht-Liquidität reden. Wirst du auch Liquiditätsbereitsteller im Umfeld, also die klassischen Market Maker haben, oder ist das etwas, was nur aus dem Orderbuch aus privaten und institutionellen passiert?
Werden wir auch haben. Wir haben also sprich, das ist auch notwendig. Es ist was spannend, also wir reden mit zwei unterschiedlichen Gruppen. Ja. Um das mal strukturiert anzufangen, einerseits mit den sogenannten Market Makern aus dem Kryptobereich, die haben seit letzten 5-6 Jahren natürlich dort ihre Position aufgebaut, die kennen den Kryptomarkt, die kennen Kryptowährungen, die kennen aber keine digitalen Wertpapiere, weil diesen Markt auch so noch nicht gibt und noch nicht gegeben hat. Das ist relativ schwierig zu überzeugen, aber man kann doch jeden Dritten überzeugen, dass sie auch sich entsprechend digitale Wertpapiere ansehen, um dort auch Preise zu stellen. Viel interessanter jedoch sind die Market Maker aus dem traditionellen Finanzbereich. Die kennen die Underlyings, die kennen eine Fabrikshalle, die kennen eine Immobilie, die kennen einen Picasso. Das heißt, hier ist es de facto eigentlich nur die Technologie, die den anderen Zugang managt, und somit sind die auch viel interessanter, weil für die ist einfach gesagt, anderes System, anderer Knopfdruck, gleiches Underlying, gleiche Bewertungen, die man seit eh und je gemacht hat für mobile oder immobile Vermögensgegenstände.
Und die haben meistens auch gute Kontakte zum Private Banking Arm über die Banken, wo man sowas das letztendlich dann hinsteuern kann auch.
Absolut. Ja. Und man sieht auch, dass entsprechende Privatbanken, kleinere Banken, Banken, die im Kapitalmarkt tätig sind, sei es durch Platzierung, sei es durch Emissionen und andere Dinge, die sind das oder sehen das Thema sehr spannend. Weil natürlich auch die Frage ist, wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Also Technologie wird uns weiter beschäftigen und auch begleiten. Die Digitalisierung ist zwar immer wieder ein Schlagwort, das ich auch eigentlich nicht wollte anfangs, aber wenn wir Innovation weiter vorantreiben wollen, dann müssen wir uns auch mit der Digitalisierung einfach auseinandersetzen. Also nur sagen, das geht an uns vorbei, das wird's nicht spielen.
Also ihr seid die Handelsplattform, ihr habt die Lizenz. Ihr seid quasi ohne Emittentenrisiko versehen, weil ihr einfach nur die Handel sind. Das nur meine ich positiv. Banken dann quasi im Hintergrund. Klingt alles nach einer mega gewaltigen Journey, die jetzt begonnen hat im März 2022 unter neuem Namen und schon vorher unter der B52. Wo seid ihr auf dieser Reise, wo du hin willst, ungefähr angelangt?
Wir sind jetzt gerade beim MVP, den wir jetzt aktiv auch mit oder nach dem Sommer eigentlich vermarkten. Das heißt, wir haben derzeit einen Testlauf, wir haben derzeit Family and Friends seit mehreren Wochen, eigentlich Monaten auf der Plattform zum Testen, dass wir auch sicherstellen können, dass Transaktionen grundsätzlich zu 100% auch gemanagt werden, durchgehen, weil das Schlimmste ist natürlich, wenn ich eine Transaktion mache und kein Feedback sehe oder einfach nichts weiß, ging sie durch. Das ist immer noch so wie früher. Du hast doch zuerst gesagt BrokerChat oder
etc. Das war die Betreiberfirma. Ja.
Genau, da war man ja anfangs auch nicht sicher, passt das eh, geht das eh durch. Ja, und damals hat man noch...
Ich glaube, ein Jahr oder so hat das vorab. Ja. Oder Wikifolio war ich minus ein Jahr Testkunde auch. Also minus ein Jahr zu
genau, Start. Und es geht ja doch um das Vertrauen, es geht doch um, dass man den Kunden unterstützt in seinen Veranlagungstätigkeiten. Und deswegen haben wir das auch... ordentlich, oder testen wir es immer noch ordentlich. Und über den Sommer Soft Launch, wir brauchen natürlich auch Produkte, sprich denn das Angebot auf dem Marktplatz, da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir mit den für uns auch, wie soll ich sagen, interessante Emittenten mit auf den Marktplatz holen. Warum? Also wir nehmen jetzt keine 0815 Token oder wie es in der Kryptowelt heißen würde, Shitcoins, sondern tatsächlich auch nachhaltige, zukunftsweisende Token, wie eben aus dem Immobilienbereich, wie aus dem Energiebereich, die nachhaltig eine Verbesserung bringen. Da gibt es jetzt nicht allzu viele oder sehr, sehr viele. Allerdings haben wir seit ungefähr 1,5 Jahren sind wir auf der Suche nach entsprechenden Token, nach entsprechenden Emittenten, die auch tatsächlich für uns eine Bestätigung sind, dass man Projekte, die jetzt nicht eine Firma, ein Aktienkurs, ein EPS und so weiter, sondern tatsächlich auch Assets hat, die man wirklich auch entsprechend vom Kapitalmarkt und privaten auch listen kann und zum Kauf und Verkauf
anbietet. So wie zum Beispiel die Covergalerie von meiner Sportwoche. Ich gehe da immer schon seit Jahren gehe ich da damit irgendwie mit digitalen Varianten davon in meinem eigenen Kopf spazieren. Thomas, das klingt alles sehr, sehr spannend. Ich werde diese Reise auch in Zukunft begleiten, weil es mich einfach riesig interessiert, was da losgeht. Und ich kann mir das als perfekte Ergänzung zu bestehenden Börsen- und Geldanlagevehikeln vorstellen. Abschließend vielleicht noch, seid ihr Hiring, weil es ein bisschen Karriere- und Werdegang-Podcast. Wie schaut's da aus? Ihr zieht es ja technisch hoch, ihr zieht es im Sales hoch, nehme ich an, das ist eine Riesengeschichte eigentlich. Ne?
Genau, absolut. Also wir haben derzeit 4 Bereiche, in denen wir uns eigentlich täglich orientieren. Einerseits Technologie, klarerweise für den MVP und auch sicherstellen, dass das Ganze auch secure und auch operativ 24/7 laufen kann. Was vielleicht auch ein Vorteil oder eine Abänderung ist von anderen Modellen, wir sind 24/7 verfügbar. Ja. Das zweite Thema ist ganz klar Token, die wir auch zuerst schon erwähnt hatten, die richtigen und so viel möglich auf die Plattform zu bekommen. Das dritte große Element ist weiter unsere Finanzierung. Wir planen selbst auch einen Assetera-Token Ende des Jahres, also sprich einen wirklich großen Teil, höchstwahrscheinlich auf das Eigenkapital, also sprich Anteil der AG. Abzielt, das heißt, jeder, der einen Token kauft, hat dann auch durch den Token entsprechend Anteil an der AG. Und der dritte oder vierte große Bereich ist eben das Thema HR. Und da sind wir eigentlich im einerseits bei Business Development, Community Manager im Bereich Angebot, also sprich, welche Token kriegen wir auf die Plattform. Andererseits genauso auch, dass wir mit sehr vielen, ich glaube mit 200 plus Asset Managern, Banken, VCs, Family Office sprechen, dass sie auch als Investoren oder eben für ihre Kunden als Investor auf unserer Plattform tätig werden. Und im IT-Bereich ist klar und Operations-Bereich ist für uns also ein heißes Thema, sowie eben AML und Compliance natürlich auch für uns wichtig ist, dass wir entsprechend hier die richtigen Policies und auch die notwendigen regulatorischen Anforderungen erfüllen können.
Würdest du einen Assetera-Token mit viel Fantasie ein IPO nennen oder ist das gar nicht so viel Fantasie dann? Oder?
Es wird oft verglichen mit einem IPO, so ein Token. Grundsätzlich ja, könnte man vergleichen, wobei wir auch den Token eigentlich als Carrier definiert haben. Mhm. Vielleicht auch recht ein passender Abschlusssatz, der Token sollen nicht nur jetzt als Finanzinstrument verstanden sein, sondern mit dem Token und eben technisch unterstützt kann ich ja auch mit meinen entsprechenden Anlegern besser kommunizieren als sonst oder als früher. Und habe auch die Möglichkeit, dem Token gewisse andere Elemente mitzugeben, wie zum Beispiel, weil wir letztens auch darüber diskutiert haben, ein Sport-Token oder auch Austria-Token, wo ich halt dann als Security-Token ausgestaltet die Möglichkeit habe, 10% Discount zu bekommen jeden Montag, wenn ich mit dem Token auch im Fanshop einkaufe. Also ja. Der Carrier ist vielleicht auch ein bisschen ein Marketing-Tool, wobei eher in Richtung Loyalität, wo ich eine Möglichkeit habe, den wirklich entsprechenden Supportern finanziell aber auch jetzt wieder zurückzugeben.
Wunderbares Schlusswort. Es ist eine spannende Story da losgegangen. Ich werde sie begleiten. Lieber Thomas, danke, dass du zu mir ins Studio gekommen bist, so schnell wir einen Termin gefunden haben. Jetzt auch an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Stay tuned, glaube ich. Da kommt was Schönes aus Österreich. Und von meiner Seite mal tschüss.
Danke vielmals für das tolle Interview und den Podcast und freue mich auf die Zukunft auch gemeinsam zu gestalten.
Ich freue mich auch, hat Spaß gemacht. Ciao.
Danke, ciao.